Willkommen zum MNext Podcast, Folge Nummer 39 vom 22. Mai 2024. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Deutschland hat jahrzehntelang Reformen und Investitionen in die Zukunft verschlafen. Auch das deutsche Bildungssystem ist eine Baustelle der Nation, der Dichter und Denker mit ihren maroden Schulgebäuden, Overhead-Projektoren und einer mangelnden digitalen Infrastruktur. Nach Berechnungen der staatlichen Förderbank KfW gibt es allein bei den deutschen Schulgebäuden einen Investitionsstau von über 45 Milliarden Euro. Nicht erst seit der Corona-Pandemie wurde uns klar, dass wir in Deutschland ein Bildungsproblem haben. Spätestens seit dem Jahr 2000, dem Erscheinen der ersten PISA-Studie der OECD und den Untersuchungen zu internationalen Schulleistungen, wurde deutlich, dass wir im europäischen Vergleich weit unter unserem Anspruch liegen. Seitdem ist nichts besser geworden. Im Gegenteil, in der neuen PISA-Studie schneiden die deutschen Schülerinnen und Schüler jetzt noch schlechter ab. So schlecht wie nie. Über Schule, Bildung und Lernen im 21. Jahrhundert möchte ich mit meinem heutigen Gast Bob Blume sprechen. Er ist Lehrer, Blogger, Bildungsinfluencer und Podcaster. Jede Woche erscheint sein SWR-Podcast »Die Schule brennt«. Er schreibt Bücher zum Lernen im digitalen Wandel, macht in den sozialen Medien auf Bildungsthemen aufmerksam und ist gefragter Experte zum Thema Schule und Bildung in der deutschen Medienlandschaft. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Bob.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Es gibt ein Grundrecht auf schulische Bildung. Ich zitiere aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Schule hat den Auftrag, allen Schülerinnen und Schülern gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Bildungsauftrag. Und sie gemeinsam mit den Eltern bei der Entwicklung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der Gesellschaft zu unterstützen und zu fördern. Erziehungsauftrag. Zitat Ende. Dein aktuelles Buch trägt den Titel 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Im Schnelldurchlauf für unsere HörerInnen, die dein Buch noch nicht gelesen haben. Verrate uns bitte ein paar Dinge, die du an der Schule hast und wie wir sie ändern können.
Ich fand es jetzt gerade erstmal sehr schön, dass du auf die zwei fundamentalen Bereiche aufmerksam gemacht hast, die Schule zu leisten hat. Und auch im Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Bildungsauftrag und Erziehungsauftrag. Denn ich glaube, das, was wir oft meinen, wenn wir über Schule sprechen, gerade dann, wenn es sich um Personen handelt, die vielleicht länger nicht da sind, das ist ein irgendwie vage definierter Bildungsbegriff, der sich meistens daraus definiert, was man selber als Bildung erfahren hat. Das heißt, das Problem einer Bildung, die im Rückwärts definiert wird, ist jene, dass man sich quasi als Ausgangspunkt einer Bildung sieht, die sich im stetigen Wandel begreift und sich auch begreifen muss. Und daher war in diesem letzten Buch von vor 2 Jahren, vielleicht ein ganz kleiner Spoiler, im September erscheint das Neues, mein Ansatz zu sagen, ich versuche die Dinge zu definieren, die überkommen sind. Und zwar nicht aus einer, ich sage jetzt mal, ideologisch progressiven Richtung zu sagen, wir brauchen jetzt nur noch die sogenannten Future Skills, sondern aus dem Bewusstsein, dass es einfach Dinge gibt, die nicht mehr zwangsläufig zu dem führen, was du gerade gesagt hast, nämlich Orientierung zu bilden in der Jetztzeit, in der Gegenwart, in einer digital geprägten Gesellschaft. Und da ist ein Punkt, der, glaube ich, vielen bekannt vorkommen kann, der sogenannte oder der von mir so benannte Stofffetisch. Wir Erwachsenen sprechen gegenüber den Kindern auch oftmals über den sogenannten Stoff. Ja, was habt ihr durchgenommen? Was wir damit meinen ist, was von dem Kanon, von dem wir annehmen, dass er immer noch relevant ist, habt ihr so in euch reingepresst bekommen, ich polemisiere jetzt ein bisschen, dass er danach abprüfbar ist. Und nun ist es ja so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Problem gar nicht ist, wie ich an die Informationen komme. Denn die Informationen sind da, sondern das Problem ist, wie orientiere ich mich in einer Welt, in der so viele Informationen da sind, dass ich mit ihnen irgendwie zurechtkommen muss. Das heißt, dieser Kanonsbegriff oder der Anspruch an Schule, gewisse Inhalte abzufrühstücken, der ist insofern nicht mehr zeitgemäß, als dass es eher um den Werkzeugkasten gehen müsste, diese Informationen, die eben schon da sind, für sich selbst einzuordnen. Das ist ein Punkt. Und daran anschließend gibt es dann ein paar andere. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen stichpunktartig. Wenn mir die Zuhörenden folgen, dass sie sagen, ja, okay, also der Blume hat einen Punkt. Es kann eigentlich nicht mehr darum gehen, quasi den Stoff einfach nach und nach zu lernen, sondern es muss auch um die Werkzeuge gehen. Dann bedeutet das natürlich, dass diejenigen, die das tun, nämlich die Lehrkräfte, in der Lage sind, mit den Mitteln und Werkzeugen zu arbeiten, die ihnen zur Verfügung stellen. Ich mache das mal ein bisschen konkreter. In der Zeit vor Wikipedia war die Herausforderung, wenn man ein Referat gehalten hat, möglicherweise das Buch auszuleihen, in dem Buch zu schauen, dann das strukturiert inhaltlich zu bearbeiten und eben als Präsentation zum Besten zu geben. Auch damals war es möglicherweise schon so, dass Lehrkräfte bei diesem Prozess nicht zwangsläufig dabei waren, hätte man wahrscheinlich damals auch schon anprangern müssen. Aber als dann eben Wikipedia aufgekommen ist, das man ja sehr lange nicht verwenden durfte, aus welchen Gründen auch immer, ja, Wikipedia ist sehr akkurat, muss man dazu sagen, denn ein Kollektiv, was diese Information quasi täglich überprüft, ist so schlecht nicht, kam es eben dazu, dass dann Lehrkräfte gesagt haben, jetzt hast du ja nur von Wikipedia abgeschrieben. Und der Punkt ist, dass in der Zeit, in der wir leben, genau dieser Prozess der Recherche, der Überprüfung von Inhalten, von mir aus auch mit Wikipedia, zentraler Bestandteil des Unterrichts sein muss. Denn nur zu sagen, also ich warte mal ab, was du jetzt gemacht hast, während ich nicht dabei war, und danach kritisiere ich dich dafür, was du nicht geschafft hast, ist ja ein bisschen paradox. Das heißt, das wären jetzt so zwei Punkte, wo ich sagen würde, wir müssen weg von einem Bildungsbegriff, der sich orientiert an bestimmten Inhalten, die man womöglich selber eben als besonders relevant definiert, und hin zu einem Bildungsprozess, der viel mehr fluide ist und eben die verschiedenen Informationsmöglichkeiten, die diese Welt uns bietet, einbezieht und in diesen Lernprozess integriert.
Schulen gibt es zur Bildung, und Bildung ist mehr als die Grundlage für einen späteren Beruf. Die Frage an Kinder, was willst du mal werden, ist hinfällig, da laut einer Studie, die ich jetzt unlängst las, fast 2/3 der heutigen GrundschülerInnen in Berufen arbeiten werden, die es noch nicht gibt. Bildung ist die entscheidende Zukunftsfrage für unsere Gesellschaft. Nur mit einem erfolgreichen Bildungssystem wird ein Land wie Deutschland ohne Rohstoffe und auf Wissensarbeit angewiesen. Die zentralen Herausforderungen des demografischen Wandels, der Globalisierung, der Integration, der Wohlstandssicherung und der Zukunftsfestigkeit unseres Sozialstaats meistern können. Investitionen in Bildung zahlen sich unmittelbar in Wohlstand und Lebensglück aus. Ich las neulich eine interessante Definition von Bildung von einem Philosophen, dessen Namen ich noch nie gehört hatte und auch schon wieder vergessen habe. Die lautet: Bildung ist Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Welchen Wert hat Allgemeinbildung für dich, und gibt es sie noch?
Also ich muss das jetzt ein ganz kleines bisschen aufdröseln, da war ja unheimlich viel bei. Der erste Punkt ist zentral. Wir haben nichts außer Bildung. Das bedeutet, dass in der Tat alles, was man in die Bildung steckt, nicht nur vielleicht in so einem humanistischen Sinne den Kindern und Jugendlichen zugutekommt, sondern jeder Generation. Denn dieser Generationenvertrag, der bröckelt ja alleine auch deshalb schon, weil, das ist dann das nächste Stichwort, der demografische Wandel, den du gerade angesprochen hast, ja dazu führt, dass viel weniger Einzahler auf sehr viel mehr Rentenbezieher und Pensionäre kommen. Also wir haben es ungefähr mit einer Halbierung zu tun, ja, während vor, ich sag mal, 60, 70 Jahren noch 4 Einzahler auf einen Rentenbezieher kamen, sind es jetzt 2. Es wird weniger als 2, dann müssen wir uns Sorgen machen. Wir müssen uns vor allen Dingen deshalb Sorgen machen, weil man an der Rente ja nicht rumschrauben kann, ohne danach sofort abgewählt zu werden, was ein bisschen auch schon das Problem von Bildungspolitik zeigt, die ihre Wirksamkeit meistens über die Legislaturperioden erst entfaltet. Das heißt, man gewinnt mit Bildung eigentlich keinen Blumentopf und damit auch keine Wahlen. So. Gleichzeitig ist es aber so, dass nach und nach durchsickert, dass genau die Frage danach, wie wir diesen Wohlstand sichern, extremst damit zusammenhängt, ob die Kinder und Jugendlichen unabhängig davon, wie man Bildung definiert, in der Lage sind, die basalen Grundfertigkeiten und die basalen Kompetenzen zu haben. Ich will sagen, wenn so eine Studie wie die IQB-Studie erklärt, es waren 1/4 der Grundschüler nicht in der Lage sind, richtig zu lesen und zu schreiben, dann müssen wir frei nach Picht sagen, das handelt es sich um eine Katastrophe. Denn diese Kinder und Jugendlichen, die sind je nachdem, wie es in unserem System sind, zwischen 6 bis 8 Jahren, diejenigen, die dann dadurch eben nicht die Kompetenzen haben, die es eigentlich benötigen würde in einer solchen technisierten, digital geprägten und auch sonst sehr komplexen Welt zurechtzukommen. Also das ist erstmal so das große Panorama, das aufgemacht werden muss. Und das muss auch deshalb aufgemacht werden, weil es ja nicht alle mitkriegen. Denn es läuft für einige ja noch ganz gut. Ja, aber dass es für einige ganz gut läuft, das ist dann sehr spezifisch auf den Ort, auf die Kommune, vielleicht auf das Land bezogen, aber nicht auf Deutschland als Gesamtes. Das heißt, wenn man Deutschland als, man muss es so sagen, Nation unterstützen möchte oder möchte, dass Deutschland nicht den Anschluss verliert, dann muss man auf Bildung blicken. Übrigens auch was Demokratieerziehung angeht. So, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, der Definition von Bildung. Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Die ist von dem englischen Philosophen...
Habe ich bei dir gelesen dann, ne?
Ja, das kann gut sein, genau. Von dem englischen Philosophen Alfred North Whitehead. Ich bin sowieso, dadurch, dass ich mich viel damit beschäftige, immer wieder auch auf der Suche, welche Dinge es gibt, die sich sehr konkret anwenden lassen. John Dewey ist da übrigens auch ein guter Ansatzpunkt, derjenige, der Learning by Doing erfunden hat. Aber ich möchte jetzt auch nicht ewig auf Definitionen rumreiten, aber genau das ist total sinnvoll. Hier wird nämlich davon gesprochen, dass Bildung der Erwerb ist. Der Erwerb von was? Einer Kunstfertigkeit. Der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Bildung als Erwerb. Bildung als Lernen. Und deshalb finde ich das extrem sinnvoll, da so drüber nachzudenken, weil es in gewisser Weise darum geht, wie schaffen wir es, dass Kinder und Jugendliche, Klammer auf, falls einige HörerInnen sich jetzt schon mal zu Wort gemeldet hätten und gesagt haben, aber Herr Blume, also man muss doch gewisse Sachen beherrschen, absolut, ja, absolut, man muss lesen, schreiben, rechnen, zuhören können, Klammer zu. Aber wie kommen wir unabhängig davon zu einem Bildungsverständnis, dass Schülerinnen und Schüler nach der Schule in eine Haltung auch bringt, ganz im Sinne von der North Whitehead'schen Definition, Bildung als Möglichkeit der stetigen Entwicklung zu sehen. Denn ich glaube, nur dann kommt man, gerade wenn man jetzt gerade anfängt, in einer solchen Welt, du hast es gerade gesagt, wir wissen noch gar nicht, welche Jobs es noch geben wird, auch zurecht.
Ich möchte nochmal auf den Begriff der Allgemeinbildung kommen. Im Zeitalter der fortschreitenden Automatisierung, Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz steigt die Geschwindigkeit des Wissens- und Informationszuwachses exponentiell. Kann es etwas wie einen Bildungskanon noch geben? Also Achtung, jetzt kommt Wikipedia ins Spiel. Bildungskanon meint, Zitat, den unabdingbaren Bildungskern eines Wissensbestandes, der Maßstab für die zu vermittelnde Bildung einer Gesellschaft bzw. eines bestimmten Fachgebietes ist, mit Inhalten, die in Lehrplänen und Curricula festgelegt sind. Zitat Ende. Was sollten wir heute wissen? Was sollten wir lernen? Gibt es diesen Bildungskanon und sowas wie Allgemeinbildung?
Also ich würde sagen, es gibt Allgemeinbildung. Ich glaube, es gibt auch einen Bildungskanon. Ich glaube nur gleichzeitig wird er vielleicht, könnte man sagen, abstrakter. Also ich bin konservativ, was einen Bildungskanon angeht. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, das ist ein Beispiel, das kann jetzt jeder total gut nachvollziehen, in der NZZ einen Beitrag gelesen, wo ein Schüler sich mit KI, er hat sich mit bestimmten Prompts, also den Befehlen, die man ChatGPT und anderen Chatbots beziehungsweise eben den Sprachmodellen geben kann, ein Programm gebastelt, das ihm sehr effizient dabei geholfen hat, so gut Goethes Faust zu verstehen, dass er damit mit Bestnote bestanden hat. Und ich habe dann eben online gelesen, dass das Leute wirklich abgefeiert haben. Das sind doch die Future Skills, die man braucht. Und da sträubt sich bei mir als natürlich auch Germanist und jemand, der sich als Faustliebhaber bezeichnen würde, sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Und zwar nicht aufgrund der Tatsache, dass dieser Schüler das gemacht hat. Denn dass ein System gehackt werden kann mit den eigenen Mitteln, das ist ja erstmal was, wo man in der Tat sagen kann, das hat er schlau gemacht, sondern aufgrund des Betrugs. Und zwar nicht am System, sondern an sich selbst. Das hat einige Aufregung in meinen Netzwerken gekriegt, weil das, wie gesagt, ein ziemlich konservativer Standpunkt ist. Die Leute haben gesagt, naja, aber früher haben wir es doch auch nicht richtig gemacht und wir haben doch auch Sekundärliteratur gelesen und so weiter. Ich glaube nur, dass wenn man sich auf einen Kanon bezieht, geht es ja immer die Frage, wofür ist dieser Kanon da? Also ist der da, wie bei mir jetzt, dass er hinten im Regal stehen kann, ja, und ich kann stolz sagen, ich habe das gelesen und ich freue mich. Oder ist er dafür da, und da würde ich sagen, ja, das ist eher so, dass er ein Referenzpunkt für eine Kommunikation ist, die Menschen verbindet. Ja, also die nicht zwangsläufig sagen, ah ja, Faust kenne ich auch, habe ich schon mal gehört, sondern man kann wirklich sagen, dass jetzt als dieses Beispiel, das ist die grundlegende, grundsätzliche Frage danach, wie funktioniert die Welt? Und wenn Leute mir jetzt sagen, ja, wir haben früher auch beschissen, dann würde ich sagen, okay, das ist schade, dass eure Lehrkraft es nicht geschafft hat, diesen fulminant fruchtbaren Stoff so euch zu Gemüte zu führen, dass ihr danach dachtet, boah, das macht echt auch Spaß. So, auf der einen Seite, das ist jetzt der konservative Standpunkt. Also, da würde ich sagen, es gibt Dinge, die sollte man wissen. Und das ist ja auch so, denn machen wir uns nichts vor, dass das Alphabet kennenzulernen und im besten Fall auch so zu schreiben, dass man sich vernünftig artikulieren kann, das ist ja auch kanonisch, wenn man so möchte. Ja, es kommen jetzt neue Dinge dazu. Jede Generation sagt, also die Generation nach mir, die spricht irgendwie komisch, das ist immer schon so gewesen. Aber letzten Endes, bestimmte Kulturtechniken sind kanonisch. Was ich aber nicht weiß, ist, wie bei dem Faust jetzt als Beispiel, ob man in jedem Bereich Dinge so genau definieren kann, muss und auch sollte. Auch da gebe ich ein Beispiel dazu. Ich würde sagen, der Tatort war, solange es quasi das Einzige war, was man am Sonntagabend um 20.15 Uhr machen konnte, kanonisch. Das hat keiner vorgegeben. Das stand in keinem Bildungsplan. Aber der Referenzpunkt, wir reden über den Tatort, war mehr oder weniger kanonisch. In diesem Sinne hat Netflix und alle anderen Streaming-Dienste dafür gesorgt, dass zwei Dinge passiert sind. Erstens, dieser Kanon, wenn man mit mir mitgeht, ist aufgesprengt worden. Einerseits. Andererseits kann man durch seine eigene Auswahl und sein eigenes Interesse sich in genau dem Gebiet, in dem man möglicherweise sowieso schon Interesse, Talent oder Möglichkeiten hat, sich weiterentwickeln. Man kann sich ja auch, ja, was die Unterhaltung angeht, weiterentwickeln, ja. Man sagt ja auch nicht, jetzt bin ich einmal ins Theater gegangen, jetzt habe ich das für den Rest meines Lebens gemacht, sondern man kann sich weiterentwickeln, man kann sich ein Urteil bilden und so weiter. Insofern glaube ich, dass der Begriff des Kanons im 21. Jahrhundert zwar noch funktioniert, aber eben etwas abstrakter gefasst werden muss. Ja, abstrakter gefasst in Bezug auf die Themen, Inhalte und Gegenstände. Und insofern würde ich auch immer dafür plädieren, dass jeder, der ich sag jetzt mal, oder jeder, dessen Schulzeit schon länger weg ist, etwas tut, was ein Autor Dirk von Gehlen, den ich sehr schätze, geschrieben hat in seinem Buch Das Pragmatismusprinzip, nämlich sich seiner eigenen Prägungen bewusst werden. Nur weil zum Beispiel kulturelle Inhalte nicht mehr ganz so aussehen wie jene kulturellen Inhalte, die man selbst kennengelernt hat, heißt das, dass die Welt untergeht oder das Abendland, ja, frei nach Oswald Spengler, sondern es gibt auch neue kulturelle Formen, die man vielleicht noch nicht als solche erkannt hat, die ganz wunderbar sind und die ganz viel Bildungsinhalte liefern.
So. Schwierig, ne, wenn ich mir so die deutsche Rap-Musik anhöre und die Sprache und die Inhalte, die da so verrappt werden. Schwierig.
Ja, aber gutes Beispiel, denn auch da bin ich sozusagen, was den Rap angeht, bin ich sehr firm, aber total konservativ. Ne? Also ich könnte dir jetzt ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gab vor, ich weiß nicht, sagen wir mal 10 Jahren einen Rapper, Casper, der hat ein Album geschrieben, XOXO. Ich zitiere mal aus dem ersten Lied: Der Druck steigt, Atem blockiert, wir scheitern immer schöner, sind Versager mit Stil, haben nicht viel ausgenommen, Leitfiguren sind nicht schön, sind nicht schlau, wird harter Kampf, da rauszukommen. Ich habe das gehört und dachte, es hört sich an wie die wütenden Expressionisten in den 20er Jahren. Und dann habe ich sozusagen diese Raps genommen und mit den Schülerinnen und Schülern zusammen mit dem Expressionismus verglichen. Da, das war total spannend, das war total geil. Also das heißt, wenn man den Blick dafür hat. Das ist ein sehr
ausgewähltes, schönes Beispiel.
Ah ja, habe ich. Aber das ist ja immer genau der Punkt, ne? Dass man immer nur einen kleinen Teil wahrnimmt und dann oftmals annimmt, dieser Teil steht für das Ganze. Und heißt das, dass ich jetzt alle deutsche Rapmusik gut finde? Absolut nicht.
Aber hast du mal die neuen Charts gehört, die Streaming-Charts so? Da komme ich gar nicht mehr durch.
Nee,
aber gut.
Aber das ist ja sozusagen, aber genau das ist ja auch der Punkt. Ich glaube, was Kunst angeht, das war ja schon immer sehr streitbar und den jungen Leuten geht's ja auch so, ne? Wenn die meine Musikauswahl hören würden, dann würden die denken, okay, im Fahrstuhl ist das vielleicht okay, aber ansonsten gebe ich mir das auch nicht mehr.
Zur Frage, was ein Kind lernen sollte, um in Zukunft gut zurechtzukommen, gibt es einen Report des Weltwirtschaftsforums in Davos. Danach sind die 10 wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen haben sollten. Ich führe sie mal kurz auf. Erstens, analytisches Denken und Innovation. Zweitens, aktives Lernen und Lernstrategien. Drittens, komplexes Lösen von Problemen. Viertens, kritisches Denken und Analyse. Fünftens, Kreativität, Originalität und Initiative. Sechstens, Führungsqualitäten, soziale Kompetenz und Empathie. Siebtens, Technologieeinsatz, Überwachung und Kontrolle. Achtens, Technologiegestaltung und Programmierung. Neuntens, Resilienz, Stresstoleranz und Flexibilität. Zehntens, logisches Denken und Ideenfindung. Kann Schule das einem in Deutschland alles beibringen?
Theoretisch ja. Nur kurz zwei Dinge dazu. Erstens, so einen Kanon, wenn man möchte, an abstrakten Kompetenzen hört sich erstmal ganz wunderbar an. Ja, und deshalb gibt es auch viele Bildungsenthusiasten, die sich hinstellen und sagen, genau so müssen wir das machen. Jetzt weiß man aber gleichzeitig auch aus der Forschung, dass Expertise domänenspezifisch ist. Will sagen, vielleicht hat der ein oder andere schon mal gehört, naja, Mathe, na, da gibt es vielleicht Inhalte, die sind nicht sinnvoll, aber die schulen eben dein logisches Denken. Das ist falsch. Es wird nicht irgendein logisches Denken geschult, sondern es wird mathematisches Denken in Bezug auf den Gegenstandsbereich geschult. Ja? Das ist ein bisschen schade, wenn man sich hinstellt und sagt, also wir müssen hier so eine Megakompetenz schulen. Das geht zwar einigermaßen, aber funktioniert oft nicht so, wie man das genau denkt. Also ich gebe ein Beispiel, kritisches Denken. Guter Deutschunterricht tut genau das. Ja, das schult kritisches Denken. Wenn man als Deutschlehrkraft in der Lage ist, zum Beispiel Argumentationsstrukturen mit Schülerinnen und Schülern zu erörtern, YouTube-Videos zu schauen. Das heißt, dass dieser erste Punkt durchaus in einem Deutschunterricht stattfinden kann, der sich mit Medien beschäftigt. Übrigens der Punkt Innovation, der ja dabei war, witzigerweise, warum auch immer. Da finde ich es auch immer interessant, ne, dass man mal mit den Leuten spricht, wie seid ihr eigentlich da hingekommen? Der ja dazu auch rauskommt, nämlich zu sagen, wie können wir denn jetzt sowas machen? Wie können wir sowas produzieren? Letzter Punkt. Da sieht man mal wieder, wie schnell die Welt sich dreht. Der Punkt 9, nämlich das Programmieren bzw. Coden. Da gibt es jetzt Leute wie zum Beispiel Sascha Lobo, auch mit dem habe ich schon öfter mal gesprochen, auch im Podcast, kann man sich gerne mal anhören. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Folge. Die sagen, nee, das ist keine Zukunftskompetenz mehr. Warum nicht? Weil wir spätestens seit ChatGPT 4.0 die Möglichkeiten haben, diese Codes eigentlich mit einem einfachen Prompt fertig machen zu lassen. Nochmal, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, das ist auf jeden Fall zwangsläufig so, dass die Jobs alle weggehen. Aber der Gedanke daran, dass wir in einer Zeit leben, wo viele von den Tätigkeiten, von denen wir früher dachten, die brauchen menschliche Kreativität, mittlerweile von KI zumindest vorgetäuscht werden können, der muss uns natürlich schon in gewisser Weise zu denken geben. Also, Kurzfassung, solche Listen sind wahnsinnig wichtig und gut, um Impulse dafür zu geben, wie könnte man das in der Schule implementieren und vor allen Dingen auch ernst nehmen. Aber, und jetzt kommt's, dafür müsste Schule ein Raum sein, in dem diese Möglichkeiten eben auch gegeben sind, fernab von, ich mache mal eine lustige Arbeitsgemeinschaft. Denn solange klar ist, wir können zwar hier alles Schöne, Motivierende und Digitale machen, aber nach 6 Wochen spätestens wird eine schriftliche Arbeit geschrieben mit einem Füller auf Seiten und innerhalb von 4 Stunden, ist sozusagen die Diskrepanz zwischen dem, was man erlernen und was soll und was dann abgeprüft wird, einfach zu groß, als dass Schülerinnen und Schüler das dann wirklich auch ernst nehmen können. Ja? Also das heißt, da muss Schule schon viel tun, zumindest wenn sie auch der Auffassung ist, dass einige von diesen Kompetenzen eben tatsächlich so wichtig sind.
Dennoch habe ich dich so verstanden, dass trotz der Kompetenzen du Schulfächer immer noch für sinnvoll hältst.
Ja, es gibt Schulen, die Fächer abgeschafft haben und das finde ich total spannend und sinnvoll, darüber nachzudenken. Ich habe nur ein sehr schlaues Buch gelesen von einem österreichischen Philosophen, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, der sagt, natürlich, also erstmal als Prämisse, natürlich sind Fächer künstliche Entitäten. Ja? Und natürlich hat jeder recht, der sagen würde, die Welt funktioniert aber nicht in diesen Entitäten. Aber eine Einteilung zu haben, die quasi der Ausgangspunkt der Betrachtung ist, finde ich sehr, sehr sinnvoll. Deutsch ist schon lange nicht mehr das Fach, ja, in dem sozusagen der Besinnungsaufsatz geschrieben wird und oder in dem sozusagen Literaturnovelle nach der anderen gelesen wird, sondern es bietet einen wunderbaren Ausgangspunkt, um die Welt zu betrachten. Von dem, was ich so mitbekomme, und da bin ich bin kein Fachdidaktiker in den verschiedenen anderen Fächern, würde ich mir aber wünschen, dass das noch viel deutlicher auch in anderen Fächern der Fall ist. Also ich will so sagen, dass ja sozusagen Mathematik noch mehr als Fach gesehen wird, das Kulturzugänge ermöglicht oder das Gesellschaftsverständnis ermöglicht. Dann brauchen wir auch nicht mehr darüber sprechen. Ja, es heißt ja immer, wir brauchen mehr Finanzbildung, wir müssen Steuern verstehen, wir müssen Mietverträge machen können und so. Okay, gut. Gibt es übrigens auch was ganz Wunderbares. Das heißt, kann ich hier so eine kleine Werbung machen, Zukunftstag, ja, da kommen dann Leute einen Tag an die Schule und erklären den Kindern und Jugendlichen zu den Themen, finde ich ganz toll. Aber im Grunde genommen fände ich es sinnvoller, wenn solche ja fundamental wichtigen Bestandteile gesellschaftlicher Teilhabe innerhalb dieser Fächer auch eine Rolle spielen. Und ich meine, hallo, wieso sollte ich eine Kurvendiskussion machen, wenn ich nicht weiß, wofür die nötig ist? Und spätestens seit Corona wissen wir auch, dass mathematisches Denken, also zum Beispiel die Frage danach, wie funktioniert exponentielles Wachstum, dass das alles mathematische Fragen sind, die im höchsten Grade relevant sind, um die Welt zu verstehen. Aber ja, du hast es eigentlich gefragt, wäre ich dafür, die Fächer aufzulösen? Nee, ich nicht. Was ich schon aber sinnvoll finde, ist, von den Fächern ausgehend in die Breite zu gehen. Und natürlich das, was auch immer so wieder als Stichwort man hören kann, fächerverbindender Unterricht finde ich auch im höchsten Grade relevant. Allerdings muss man hier auch wieder dazu sagen, ganz viel, was Schule betrifft, ist in höchstem Maße strukturiert und diese Struktur wiederum ist im höchsten Maße tradiert.
Was Schülerinnen und Schüler heute lernen, wird unser Land morgen prägen. Darüber sprachen wir vorhin schon. Dabei ist uns klar, dass wir Kinder und Jugendliche nicht mit den Methoden von gestern auf die Welt von morgen vorbereiten können. Schule soll heute Bildung vermitteln, erziehen, auf das Leben vorbereiten, soziale Kompetenzen trainieren, psychologisch unterstützen, Sozial-, Medien- und Kulturarbeit leisten, eine demokratische Haltung formen, zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen anleiten, Klimakunde, Sprache, eine gesunde Ernährung und Lebensweise und möglichst auch den richtigen Umgang mit Geld lehren, über das Ausfüllen der Steuererklärung unterrichten. Du hast gerade auch so Beispiele genannt, was immer wieder zu hören ist, was Schule alles leisten muss. Dabei müsste die pädagogische Kernaufgabe der Schule doch sein, sich um das Lernen der Kinder und Jugendlichen zu kümmern und sie dabei zu unterstützen, ihnen Lust am Lernen zu machen. Wie siehst du das? Wird nicht viel zu viel auf die Schule abgewälzt, was eigentlich die Aufgabe der Elternhäuser wäre?
Ja. Also erstmal grundsätzlich ja, wenn wir jetzt nur mal sehen, dass Schule jetzt gerade so funktioniert, dass die Kinder und Jugendlichen nicht sie bestehen können, ohne zu Hause was zu machen. Ne? Und zu Hause ist genau der Punkt, dann würde man sagen, hier, man müsste doch, ne? Ihr solltet doch, ihr müsstet. Und das stimmt. Aber hier haben wir natürlich das Problem, je weniger Menschen zum Beispiel verdienen, desto länger müssen sie arbeiten, desto weniger Zeit haben sie für die Kinder und Jugendlichen. Oder, anders formuliert, in einer Neuauflage der großen Hattie-Studie, ja, das ist eine Metastudie, die mittlerweile Millionen von Kindern und Jugendlichen einbezieht in die Erarbeitung von Wirksamkeit von Bildungshandeln, nenne ich das mal, wird ganz klar auch gezeigt, und das kennen wir auch aus anderen Studien, dass der sozioökonomische Status der Eltern ausschlaggebend ist dafür, ob das überhaupt ausgeführt werden kann. Und das wiederum zeigt, dass gelingende Bildungspolitik aus meiner Sicht auch gelingende Familienpolitik ist. Denn nur wenn man es schafft, dass Eltern ihre Kinder und Jugendlichen auch unterstützen können, kann man darauf pochen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wer heutzutage noch glaubt, dass Schulen diese Orte sind, wo Lehrer und Schüler sind, der hat es nicht verstanden. Und das große Problem ist, dass die Leute, die das denken, oftmals politisch Verantwortliche sind. Wenn die das nämlich besser wüssten, dann wäre deren Frage nicht oder deren Problem nicht nur der Lehrermangel, sondern der Fachkräftemangel. Denn was wir in Schulen brauchen, sind Psychologen, Sozialarbeiter, Administratoren, didaktisch Leitende und ich möchte jetzt nicht tausend Probleme aufzählen, und also Möglichkeiten für Leitungshandeln, sich diese Leute auch auszusuchen. Ich gebe mal nur ein Beispiel, damit man das hier mal gehört hat. Wenn ich in einer Schule bin, die gesagt hat, wir machen uns auf den Weg, ich möchte mich konzentrieren auf diese Lerntätigkeit, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, aber wir brauchen wir noch einen super Didaktiker im Bereich Digitalität. Und dann schreibe ich diese Stelle aus und dann kommen drei Leute, von denen ich zwei wirklich nicht besonders innovativ finde und einer passt super zu mir. Aber die zwei anderen haben ein besseres erstes Staatsexamen. Dann muss ich die nehmen. Und dann nützt mir das nichts, wenn ich sage, ja, aber ich will den dritten nehmen, der passt nämlich perfekt zu uns und der hat sich in den letzten 10 Jahren mit Digitalität auseinandergesetzt. Weil wenn ich das mache, dann können sich die anderen beiden einklagen. Das heißt, der Gestaltungsspielraum innerhalb der Personalplanung von den Führungspersonen innerhalb der Schule ist auch nicht so geartet, dass man eben, wenn man möchte, sich so auf den Weg machen kann. Und das ist ein großes Mosaik, was Schule angeht, aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass es für mich, vielleicht jetzt auch persönlich, auch eine Aufgabe ist, überhaupt das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Schule heutzutage auch ausgestattet werden müsste, personell, um das zu gewährleisten. Und um eine Sache von ganz am Anfang des Podcasts nochmal aufzunehmen, du hast gesagt, 45 Milliarden Investitionsstau hat die KfW-Bank damals errechnet, 45,7 Milliarden, wahrscheinlich sind wir jetzt sogar schon mehr. So wie ich das verstehe, würden diese 45 Milliarden, wenn sie denn auf einen Schlag quasi getilgt werden würden, bedeuten, dass die Gebäude nicht auseinanderfallen. Das würde nicht bedeuten, dass danach die Schulen aussehen würden wie der Google Campus. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen utopisch sein darf, so müssten sie aber auswählen. Ich habe, als ich bei beim niedersächsischen Metallverband gesprochen habe, weiß gerade den Namen nicht, hat Ranga Yogeshwar nach mir gesprochen. Und der hat einen ganz schlauen Satz gesagt. Der hat gesagt, Schulen müssten im Grunde genommen die schönsten Gebäude der ganzen Stadt sein. Und da ist was dran. Denn in einem Land, das wirklich nichts anderes hat als Bildung, ist das ja genau der einzige Ort, wo eben die Grundlagen für jene Expertise geschaffen werden, die uns so lange auch zum Exportweltmeister gemacht haben. Wenn wir das nicht mehr schaffen, dann viel Spaß beim Suchen nach Gold.
Stichwort schöne Räume, schöne Schulen möchte ich nochmal aufnehmen, gefällt mir. Welche Faktoren spielen eine Rolle, damit das Lernen auch erfolgreich ist und vor allem auch die Lust auf Lernen bewahrt wird? Also die Räume sind sicherlich schon mal
eine
gute Antwort.
Ja klar, also bei den Räumen, die werden auch als dritter Pädagoge bezeichnet, finde ich total sinnvoll. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich hatte es ja gerade von der Hattie-Studie, die größte Wirksamkeit auf einen erfolgreichen Lernprozess haben die Menschen. Und also das heißt, Bildung hat immer mit Beziehungsarbeit zu tun, aber natürlich dann auch mit fachlicher Expertise. Ne? Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie kumpelig sein muss. Und genau deshalb ist ja der Lehrkräftemangel auch so ein großes Problem, weil es zwar sinnvoll ist aus meiner Sicht, da widerspreche ich zum Beispiel der Vorsitzenden des Philologenverbands, mit der ich gestern gesprochen habe. Ich finde es grundsätzlich gut, ein duales Studium zu machen. Das heißt, dass man die fachliche Expertise auch tatsächlich relativ schnell praktisch anwenden kann, um zu verstehen, was Vermittlung bzw. Initiation von Lernprozessen eigentlich bedeutet. Aber momentan leben wir halt in einer Zeit, wo der Lehrkräftemangel so gravierend ist, dass quasi jeder genommen werden muss, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Was macht Lernen wirksam? Es gibt die verschiedensten Faktoren. Du hast es gerade gesagt, natürlich auch Räume. Also grundsätzlich einfach lernt es sich natürlich besser, wenn man alles hat, was man zum Lernen braucht. Die Beziehungsarbeit, die Fachlehrkräfte, aber aus meiner Sicht natürlich auch die Expertise in Bezug auf neue Werkzeuge und Möglichkeiten, also Stichwort KI, Stichwort adaptives Lernen, also das heißt zu lernen mit Werkzeugen, die sich dem eigenen Lernprozess angleichen können, die also genau wie die Lehrkraft, die ja auch nicht weggeht, sondern quasi dabei ist, Werkzeuge, die es schaffen zu verstehen, an welcher Stelle man ist, an welcher Stelle man scheitert und mit welchen Möglichkeiten man es schafft, die Herausforderung anzugehen. Vielleicht für die Zuhörenden, die da Interesse haben, der Khan, der Gründer der Khan Academy, der es ja mit seinen Videos und Kursen schon geschafft hat, Millionen Leute auch zur Bildung zu bringen, der hat einen sehr schönen und interessanten TED-Talk über diese adaptiven Lernsysteme gehalten, der zeigt, was wir da zukünftig möglicherweise machen können. Also das sind jetzt ein paar Faktoren. Es gibt natürlich noch, ich sag mal, 27 weitere. Aber wenn wir das hätten, personelle Ausstattung, genug Ressourcen und die Expertise in Bezug auf die technischen Werkzeuge, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter, sagen wir mal so.
An einigen Schulen hat die Zukunft bereits begonnen. Es gibt Leuchtturmschulen, engagierte Lehrer mit tollen Konzepten. Du wirst mir aber dennoch vermutlich zustimmen, wenn ich sage, Deutschland hat ein tief liegendes systemisches Problem im Bereich Bildung. Unser Bildungsföderalismus hat in den letzten Jahrzehnten leider keinen Wettbewerb der guten Ideen bewirkt, um es vorsichtig zu formulieren. Werden wir das systemische Problem im Bereich Bildung in absehbarer Zeit lösen können? Wie hoffnungsfroh blickst du hier in die Zukunft?
Also sagen wir mal so, ich bin Berufsidealist. Das heißt, wenn ich nicht daran glauben könnte, dass es eine Veränderung geben kann, dann könnte ich mir das auch sparen. Und es gibt, sagen wir mal vorsichtig, Ansätze zumindest, Ansätze von Selbstreflexion, was zum Beispiel die Kultusministerkonferenz angeht, jetzt auch aus direktem politischen Anlass, ja, also die Kultusministerkonferenz ist nur einstimmig beschlussfähig. Das heißt, wenn da zwei Ministerpräsidenten zum Beispiel sitzen, die eine Kehrtwende in der, oh, sagen wir mal, im Geschichtsunterricht machen, dann hätte man schon erstmal ein grundsätzliches Problem. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Kultusministerkonferenz hat sich mit einer Unternehmensberatung evaluieren lassen, Prognos. Und dass sie das überhaupt gemacht haben, oder diejenigen, die das initiiert haben, Thies Rabe unter anderem als ehemaliger Hamburger Schulsenator, das ist schon ein absoluter Knaller. Denn was da rausgekommen ist, ist, dass wirklich die Handlungsfähigkeit dieses komplexen Gebildes hochgradig eingeschränkt ist. Also, dass sie überhaupt das selber gemacht haben und festgestellt haben, so können wir nicht weitermachen, ist erstmal auch super. Und dann gibt es jetzt gerade auch schon viele ausgesprochene Ideen dafür, wie man das ändern kann. Auch hier vielleicht nochmal der Verweis auf das Gespräch, das ich mit Susanne Lind-Klitzing gehabt habe, dass zum Beispiel gesagt wird, wir brauchen im Grunde genommen so eine Art Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, der sowohl parteipolitisch als auch eben in Bezug auf das Land unabhängig ist. Weil wir es im Moment damit zu tun haben, dass dieser Wettbewerb der Ideen ja was anderes noch bedeutet. Nämlich, dass du eingestehen musst, dass deine nicht gut war. Und das als Kultusminister zu tun, könnte sowohl deinem Ansehen und vielleicht sogar deiner Partei schaden. Das heißt, so kann aber nachhaltige Bildungspolitik natürlich nur sehr schwer stattfinden, weil jeder so für sich rumstochert und hofft, dass er dann irgendwann bei der nächsten Studie vielleicht ein paar Plätze höher landet. Die eigentliche Frage war, ob ich Hoffnung habe. Ich habe Hoffnung und ich habe auch deshalb Hoffnung, weil nicht alles, aber einiges von dem, was wir schon besprochen haben, natürlich auch direkt an der Wurzel oder direkt vor Ort machbar ist. Das hat mit Perspektiven auf das Lernen zu tun, das hat mit Perspektive auf Technik zu tun, das hat mit Expertise zu tun, die im Netzwerk, auf Social Media und so weiter auch ausgetauscht wird. Und das hat mit einer Haltung zu tun, die ich immer wieder auch zu hören bekomme. Dann kommen natürlich die besonders innovativen und progressiven Lehrkräfte, die dann zu mir kommen, die beschweren sich dann natürlich immer und sagen, also irgendwie will mein ganzes Kollegium noch nicht mit. Und dann muss ich immer erklären, dass das ganz verständlich ist, auch hier wieder die Parallele zum Unternehmen. Innovation und Veränderungsprozesse, die haben immer ja verschiedene, ich sag jetzt mal, Punkte, ja, die erzeugen Wut, dann tut es weh, es sind Störprozesse, eigentlich möchte man es gerne so machen, wie man es immer gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, dass sich schon vom Bewusstsein her dieser Gedanke daran, dass wir uns ändern müssen, durchsetzt und das gibt mir auf jeden Fall Hoffnung.
Ich habe am Anfang bereits die PISA-Studie angesprochen. Wie repräsentativ und aussagekräftig ist sie überhaupt und welche Maßnahmen werden hierzu gerade entwickelt?
Das große Problem an diesem internationalen Vergleichstest, sofern man seine Wirksamkeit für valide hält, ist in der Tat, dass Deutschland sich nicht nur verschlechtert hat. Denn das wäre erstmal, ich sage jetzt mal, nicht die Riesenmeldung, denn alle Länder haben sich verschlechtert, unter anderem auch wegen dieser großen Corona-Lücke, Klammer auf, obwohl es jetzt eine Studie gab, die auch gezeigt hat, dass die Lernlücken gar nicht so groß waren, wie man gedacht hat, Klammer zu. Sondern das große Problem ist, dass Deutschland international sich noch mehr verschlechtert hat als andere Länder, was diese Studie angeht. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet jetzt schon, dass politisch gehandelt wird. In Baden-Württemberg gibt es jetzt beispielsweise Sprachförderung schon vor der Einschulung. Und das wird in anderen Ländern auch gemacht oder zumindest angedacht. Und das ist aus meiner Sicht schon auch ein Effekt, den PISA auch durchaus hatte. Das ist die eine Seite. Und da muss man sagen, ja, wenn es um diese basalen Grundkenntnisse geht, in den Naturwissenschaften, in der Mathematik, in den Sprachen und gezeigt wird, dass Deutschland als großes Industrieland entweder unter, auf oder so ein bisschen oberhalb des OECD-Schnitts ist, dann muss man sagen, da muss sich da was verändern. Das hat aber ein bisschen, also das hat aber wenig damit zu tun, was wir so über die Zukunftskompetenzen eigentlich gerade gesprochen haben. Weil natürlich ist es wichtig, lesen und schreiben zu können, um dann darüber nachzudenken, wie ich zum Beispiel das Ganze digital übertragen kann. Aber so ein PISA-Test testet natürlich auch nur das, was damit getestet werden kann. Also will sagen, Führungsqualität, ja, hatten wir es gerade eben, Innovation und so weiter, das ist alles, das fällt alles raus. Das heißt, da den Spagat zu machen und sich nicht zu sehr auf so eine empirisch belegbare Wirksamkeit zu fokussieren und immer noch diese, was Humboldt allgemeine Menschenbildung, er spricht ja noch nicht von Allgemeinbildung, sondern allgemeine Menschenbildung im Blick zu behalten, ist, glaube ich, ganz zentral. Und das ist trotzdem natürlich ein Spagat. Und das merken wir jetzt zum Beispiel daran, dass jetzt in Grundschulen bald auch noch obligatorische Tests dazukommen. Und da wird man sagen, ey, ist doch super, ne? Dann wisst ihr besser, könnt ihr evaluieren, wo sind die Schülerinnen und Schüler, das stimmt. Aber nochmal, das heißt ja immer, dass es auch jemand machen muss, dass es jemand korrigieren muss, dass das umgesetzt werden muss. Weil nehmen wir mal das Beispiel Digitalisierung, daran kann man das ganz konkret machen. Wir sollten digital arbeiten. Dann würden die meisten sagen, ja, okay, was sollte man machen können? Naja, also sagen wir mal Excel, Word, aber auch Keynote. Vielleicht sich auf Social Media präsentieren können, vielleicht bloggen, Fragezeichen, Problemlösefähigkeiten im Digitalen. Okay, können wir darüber sprechen. Es gibt ein Strategiepapier von 2016 von der Kultusministerkonferenz. Da sind 6 Kompetenzbereiche aufgelistet und darunter nochmal Zwischenkompetenzen. Das hört sich alles ganz toll an. So. Und jetzt soll ich das machen. Wenn ich das aber mache und noch kein Experte bin, führt das dazu, dass Dinge nicht funktionieren. Das ist so. Wenn Dinge nicht funktionieren, verliere ich Zeit. Wenn ich Zeit verliere, dann kann ich inhaltlich nicht so gut weiterarbeiten. Jetzt, was soll ich denn jetzt einem Kollegen, also ich, Bob Blume, der sagt, Digitales ist aber wichtig. Was soll ich denn einem Kollegen sagen, der sagt, jetzt hör mir auf mit dem digitalen Scheiß, unsere Kinder können noch nicht schreiben, das hat doch die Studie gezeigt. Ich werde mich jetzt wieder auf meine Kernaufgabe zurückziehen. Was soll ich dem sagen? Das ist ja ein valides Argument. Ich müsste nämlich eigentlich hingehen und sagen, alles, was wir dazu machen müssen, muss auch bedeuten, dass überdacht wird, ist das leistbar, was sozusagen die Gesamtarbeit angeht. Und noch besser, es muss übrigens auch Teil der Prüfungskultur werden. Ne, da haben wir es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Also ich kann nicht auf der einen Seite fordern, dass irgendwie alles irgendwie lustig und digital und Video und so weiter gemacht wird und am Ende wird das wieder geschrieben. Also, aus meiner Sicht gibt es Effekte. Es ist auch wunderbar, dass es das sogenannte Startchancenprogramm gibt. Es ist wahnsinnig wichtig, dass dieses Startchancenprogramm, bei dem ungefähr 4000 Schulen in sozial schwieriger Lage jetzt unterstützt werden, übrigens auch mit Personal, über 10 Jahre 1 Milliarde Euro. Das ist ganz toll. Aber wenn Deutschland seine Hausaufgaben gemacht hätte, dann wären wir jetzt nicht in der Situation. Also Beispiel, 2008 gab es den sogenannten Dresdner Bildungsgipfel, zu dem hat Angela Merkel persönlich eingeladen, hört, ja, die hat überhaupt keine Befugnisse, aber hat sie das zur Chefsache gemacht, könnten ja andere Leute auch mal drüber nachdenken, Zwinker-Smiley gehen raus an Olaf Scholz. Und damals wurden bestimmte Dinge, wurde eine Liste an ich weiß gar nicht, Appellen müsste man jetzt quasi sagen, aufgeschrieben, ich glaube es waren insgesamt 6. Da ging es zum Beispiel darum, dass lebenslanges Lernen wichtig ist, dass der Spracherwerb wichtig ist und dass sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, 10% des Bruttoinlandprodukts für Bildung auszugeben. Und das wären gewesen bis in dieses Jahr, ungefähr 100 Milliarden. Das wurde in keinem Jahr erreicht, ist aber ganz witzig an der Stelle, wenn man mal Leute hört, die von 100 Milliarden sprechen, ist es keine Fantasiezahl, sondern es ist theoretisch eine Zahl, bei der wir gewesen wären, hätte man die Selbstverpflichtung von den Beteiligten, die da wären, ernst genommen und es auch tatsächlich geleistet.
Stichwort Bildungsungerechtigkeit. In Deutschland wirst du, was deine Eltern sind, In keinem anderen Land in Europa entscheiden die soziale Herkunft, Beruf und Einkommen der Eltern so ausschlaggebend über die eigenen Lebenschancen und den eigenen Beruf, weniger Talent, Begabung, Fleiß und die persönliche Leistung. Das zementiert Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Dabei hängt von Bildung so gut wie alles ab. Gesundheit, Lebenserwartung, Teilhabe an der Gesellschaft, die Qualität der Demokratie, Gerechtigkeit, unsere Wirtschaft. Was können wir tun für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit?
Naja, das Stichwort ist ja gerade schon gefallen, Unterstützung. Ich meine, es ist schon auch klar, dass Bildungsgerechtigkeit ein absoluter Zustand ist, der zu 100% nicht erreicht werden kann. So. Auf der anderen Seite sagt jemand, der sich mit diesem Thema sehr ausgiebig beschäftigt hat, der Soziologe Aladin Elmar Falani, dass Schulen die Orte der Bildungsgerechtigkeit schon sind. Also will sagen, man kann zum Beispiel messen, inwiefern Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen oder bildungsnahen Haushalten nach den Sommerferien Kompetenzverluste erleiden oder eben nicht. Ne, ist klar, wenn du sozusagen 3 Wochen nach Rom reist und dann noch da rumgehst und deine Eltern erklären dir, was du sehen kannst und so, du diskutierst darüber, so, dann kann, da ist das so. Und wenn du auf die Spitze getrieben, wenn er in einem Plattenbau sitzt, dann geht das eben nicht. Das heißt, das ist erstmal so die wichtigste Erkenntnis. Schulen sind diese Orte. Das heißt aber auch, dass Schulen unheimlich viele Möglichkeiten bieten sollten, solche Bildungserfahrungen zu machen. Auch wieder mal Falani sagt, Schulen müssen die Orte sein, wo die Instrumente hängen, wo Bilder hängen, wo sozusagen die Zugänglichkeit zu dem, was eben Bildung, Kunst und Kultur auch ist, eben zu jeder Zeit auch gegeben ist. Ja, was auch nochmal so ein Hinweis auf diesen dritten Pädagogen ist, also eben Möglichkeiten dort bieten, wo Kinder und Jugendliche diese Möglichkeiten nicht haben. Finanziell hat das auch natürlich damit zu tun, insofern, als dass man dort das Geld reinschießen muss. Und das ist ein bisschen kompliziert jetzt, würde ich sagen, weil einerseits sind wir Deutsche Leistungsfetischisten. Und der Leistungsbegriff, ich würde erstmal sagen, Leistung ist per se nicht nur wichtig, sondern Schule als Ort der Leistung ist erstmal ein egalitäres Prinzip. Ja, denn jeder kann theoretisch eine gute, sehr gute Leistung bringen und ist theoretisch gleich. Das Problem ist nur, dass die Ausgangslage natürlich eine andere ist. Und wenn du den 100-Meter-Lauf schon auf Meter 40 anfängst, dann kannst du natürlich hinterher nicht sagen, ihr musstet doch beide nur ins Ziel rennen. So. Und das hängt aber von solchen Faktoren ab wie der Geldvergabe. Ich weiß jetzt nicht, wie hier die Hörerschaft zur Austeritätspolitik oder den Fragen nach Investitionen steht. Aber was Bildungspolitik angeht, würde ich gerade sagen, dass die schwarze Null ein tatsächliches Problem darstellt, weil wir halt nicht noch weitere 10 Jahre darauf warten können, dass wir irgendwann mal genug Geld dafür haben, möglicherweise so viele Leute zu unterstützen, dass wir dann tatsächlich auch alle Kinder und Jugendliche mitnehmen.
Sehe ich auch so. Themenwechsel, Bildung und Digitalisierung gehören heute zusammen. Nichts erscheint sinnloser, als Kinder mit Wissen vollzustopfen, das sie sich auch aus dem Internet holen können. Wir sollten ihnen stattdessen beibringen, seriöse Quellen zu finden. Du hast davon schon vorhin gesprochen, die Informationen zu überprüfen, einzuordnen und zu verwerten. Wie also in der Schule und zu Hause umgehen mit Internet, Google, Wikipedia, ChatGPT? Wie umgehen mit elektronischen Geräten wie Smartphones und iPad, den Kulturzugangsgeräten, ein Begriff, glaube ich, der von Sascha Lobo stammt? Sie sind grundlegende Voraussetzungen für Teilhabe, heißt für Verstehen, Benutzen und Mitgestalten. Sollen Schülerinnen und Schüler Smartphone und iPad im Unterricht und bei den Hausaufgaben nutzen dürfen?
Ja, ich glaube, da ist eine differenzierte Antwort wichtig, denn wir haben es ja mit parallelen Entwicklungen zu tun. Auf der einen Seite haben wir es mit einer Entwicklung zu tun, in der zum Beispiel Applikationen wie TikTok einen krassen Sog auf Schülerinnen und Schüler haben können. Ja, man könnte ja auch sagen, die Tausende der intelligentesten Menschen der Welt arbeiten an Geräten, deren einziges Ziel ist, dass man sich weiterhin mit ihnen beschäftigt. Also das heißt, es gibt so einen Begriff wie Doomscrolling, der eben beschreibt, dass Kinder und Jugendliche sich bis in die Bewusstlosigkeit scrollen. Also wirklich so nach dem Motto, die fangen an, TikTok zu benutzen und plötzlich ist es Abend. Wir wissen zum Beispiel, dass wir es mit 4% Kindern zu tun haben, die Suchtverhalten zeigen, dann noch einer größeren Prozentzahl, die zumindest anfällig dafür sind. So, das alles zeigt, dass man nicht einfach nur sagen sollte, ja, es gehört zum Leben dazu, jetzt bringt mal mit, lasst mal machen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich trotzdem auch, was das Ganze für Potenziale bietet. Deshalb würde ich zum Beispiel jedem immer empfehlen, nach 2-3 Wochen auf TikTok zu gehen. Es ist eine chinesische App, das ist ein Problem, macht es nicht mit Klarnamen, aber guckt euch das mal an. Denn von außen betrachtet, ja, denkt man so, ja, das ist doch die App, wo da irgendwelche Kinder tanzen. Aber wenn man da drin ist, dann wird man merken, oh, den CEO, den finde ich aber spannend. Ach Mensch, das ist ein Schnipsel, wo Trump und Musk gerade darüber. Ach, oder was ganz anderes. Ach, die alten Günther Gauss-Stücke. Ja Mensch, das waren noch Interviews. Und nach ungefähr einer Dreiviertelstunde weiß TikTok ganz genau, was man mag. Und das sind nicht zwangsläufig irgendwelche Tanzvideos oder wie auch immer, sondern eben das. Und das mal zu erfahren, das ist wichtig auf der einen Seite. Und das heißt natürlich auch nicht, dass man da nicht lernen kann. So. Das heißt aber aus meiner Sicht auch, dass wir eigentlich in Schulen Möglichkeiten brauchen, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte nicht zwangsläufig nutzen. Denn jeder, der ein Smartphone hat, und das sind nach der Gym-Studie 99, irgendwas Prozent unter den Jugendlichen und bei Erwachsenen wird das keine andere Zahl sein, der weiß, dass man, wenn man fokussiert arbeiten möchte, das Schlechteste ist, was man machen kann, ist das Handy so hinzulegen, dass man jedes Mal einen Ping hört, wenn irgendwas passiert. Wir brauchen eine Ausstattung, die Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren eigenen Geräten macht, eben damit sie auch sehen, welche anderen Use Cases für die Arbeit es eben auch noch gibt, unabhängig von, ich sage jetzt mal, der Kommunikation und der Unterhaltung. Ich fand das ganz gut.
Also iPads, die Schule dann zur Verfügung stellt.
Also iPads oder Laptops, je nachdem was gemacht werden soll. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, so ein iPad zum Beispiel bietet eben auch die Möglichkeiten, dann eine Tastatur dran zu machen. Da hat man eben die viele Möglichkeiten. Was ich interessant fand, Verena Pauster, die doch relativ bekannte Unternehmerin und Startup-Gründerin, die hat mit mir im Podcast darüber gesprochen, wie sie das bei ihren Kindern macht. Und zwar hat sie nicht einfach Bildschirmzeit als quasi Standard festgelegt, sondern die Frage nach Konsum und Aktivität. Also die Kinder dürfen sozusagen eine gewisse Zeit eben, was man so macht, daddeln oder so. Aber sie können sozusagen zusätzliche Bildschirmzeit bekommen, wenn sie etwas aktiv machen. Also zum Beispiel mit Minecraft arbeiten oder so. Und sie sagte dann auch, Verena Pauster, dass sie das iPad dann eben auch auf dem Tisch liegen hat und dass sie darüber dann auch sprechen. Also dieser Reflexionsprozess. Wenn sowas möglich ist von Haus aus, ist das natürlich ganz toll. Weil es eben diese Geräte nicht dann nutzt, um quasi so ein, so eine Ablenkungsmaschine zur Verfügung zu stellen, sondern die Prozesse, die dort laufen, eben auch zu besprechen. Das mache ich übrigens auch mit meiner 8-jährigen Tochter. Weil die spielt auch schon ein Spiel, da gibt es dann Belohnungen, ja, und dann spreche ich mit ihr da auch drüber. Also zu sagen, ja, das sind Belohnungen und so, ist toll und so. Kannst du dir vorstellen, dass es Kinder gibt, die wegen diesen Belohnungen dann gar nicht mehr aufhören können zu spielen und so? Also das auch sozusagen einzubeziehen jetzt in der Erziehung erscheint mir extrem wichtig. Ich bin aber keiner, der jetzt die komplette Abstinenz predigt, auch deshalb, weil, also hat natürlich auch ein bisschen mit meinem, ich sag jetzt mal, Parallelleben zu tun als Bildungsinfluencer, als jemand, der viel Instagram auch nutzt und der natürlich auch die Potenziale darin sieht, aber auf der anderen Seite eben auch, weil das für mich nicht ganz übertragbar ist, aber ähnlich ist, ich habe mal eine andere Metapher benutzt, das Handy als Wurmloch in die Großstadt. Ja, das heißt, du hüpfst rein und bist an einem Ort. So. Und wer schon mal in einer Großstadt war, der weiß, es gibt ganz wunderbare Parks, ganz wunderbare Ecken, wo man Kaffee trinken kann, wo man sich informieren kann, in die Bücherei gehen kann. Und es gibt auch Parks, da sollte man möglicherweise nicht hingehen, ja, wenn es spät abends ist und so. Und wenn man jetzt aus dem Dorf in die Stadt zieht, wäre ja das Bescheuerste, was man machen kann. Erstens, seinem Kind zu sagen, du darfst nie wieder das Haus verlassen. Das wäre so für mich so dieses, okay, du bekommst einfach nie ein Handy und ich schütze dich, indem ich dich sozusagen vor allem fernhalte. Es wäre aber auch nicht sinnvoll zu sagen, ja Mensch, Görlitzer Park, ja jetzt 22 Uhr, jetzt hau doch nochmal rein, jetzt mach doch nochmal einen schönen Spaziergang. Sondern ich glaube, wichtig ist, dass in dem Fall wäre, dass das Kind an die Hand zu nehmen, zu sagen, wir gehen den, das machen die Eltern ja auch, wir gehen den Schulweg ab, übrigens hier ist die Straße, hier ist die Ampel, hier fahren übrigens die Autos manchmal schnell. Und eben so, wie es in einem schönen Buch auch heißt zu dem Thema, begleiten statt verbieten. Und ich glaube, dieses begleiten statt verbieten könnte zumindest so ganz allgemein betrachtet auch die Zielsetzung für schulisches Lernen sein.
Sind Hausaufgaben endgültig sinnlos, da dafür nicht mehr nur Eltern, sondern auch verstärkt elektronische Geräte genutzt werden können?
Ja, gut, das fragst du den Richtigen. Ich habe ja einen Aufsatz geschrieben, beziehungsweise ich glaube, es war eine Kolumne, habe ich geschrieben, Hausaufgaben sind tot. Ja, Komma, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Wir hatten es heute ja schon mal so ein bisschen davon, dass Schule lange Zeit so gearbeitet hat, dass das Produkt das Wichtigste war. Das ist immer noch häufig so. Das Produkt ist das Wichtigste. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was soll denn dann das Produkt sein? Wenn das Produkt zum Beispiel eine schriftliche Ausarbeitung ist, dann wird's eng. Also eine schriftliche Ausarbeitung nur in einem Gegenstand, ja, beschreibe den napoleonischen Krieg, die Photosynthese oder was weiß ich. Dann wird's eng, weil das ChatGPT natürlich kann. Und wenn die Kinder und Jugendlichen irgendwann besser werden, können die ChatGPT das auch so sagen, dass eben ein paar Fehler drin sind oder bitte mach es so, dass du dich nach einem 14-Jährigen anhörst und so weiter und so fort. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Schule müsste eigentlich im besten Fall so funktionieren, dass es keine Hausaufgaben gibt. Wenn es aber Hausaufgaben geben muss, dann ist eben die Fragestellung, wie man die besser machen kann. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten. Ich habe ja jetzt gerade schon viel über Reflexion gesprochen und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, Recherchewege oder Anwendungsfälle zu reflektieren. Also das heißt, es ist nicht nur die Aufgabe, mit einem Endprodukt zu kommen, sondern Teil des Produktes, zum Beispiel einer schriftlichen Arbeit, ist zu sagen, warum hast du das so gemacht? Wie bist du vorgegangen? Wie bewertest du das, was rausgekommen ist und so? Und ich glaube, da kommen wir so oder so hin. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, meine Prognose war, es wird eine Renaissance der Mündlichkeit geben. Und das ist gar nicht schlecht, denn da geht es ja ums Verstehen. Und ob jemand jetzt versteht, weil er ChatGPT genutzt hat oder ein Buch gelesen hat oder Wikipedia gelesen hat, oder lange darüber diskutiert hat, das ist mir je nach Kontext, wir hatten es gerade eben über einen Faust, das ist aber vielleicht ein bisschen was anderes als versteh bitte, wie Photosynthese funktioniert, wäre mir das eigentlich relativ egal, sondern da ist es eben wichtig, dass dieser Verstehensprozess eben in bewusstem Handeln funktioniert. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Revolution, die KI auslösen wird im Bildungssystem, die ist auch noch nicht allen klar.
Was erhoffst du dir von der künstlichen Intelligenz, von ChatGPT im Bereich Schule und
Bildung? Ich erhoffe mir gar nichts. Also man kann damit arbeiten und so. Ich könnte missionarisch sein. Ich habe nur eine Prognose, die Folgendes aussagt. Wenn du nicht darauf reagierst, dass es jetzt KI gibt als Lehrer, dann machst du dich überflüssig. Denn, also, weißt du, in den letzten Jahren war es so, dass ich ja auch rumgerannt bin und gesagt habe, hör mal, man kann Schülerinnen und Schüler bloggen lassen, das ist total toll, ne? Da können die zum Beispiel dann ihr eigenes Schreiben präsentieren und kommentieren und so, super, und das hat auch super geklappt und so, aber da gab es immer Leute, die gesagt haben, ah, weißt du, das Moderne, das Neue, das interessiert mich nicht so, ist mir eigentlich egal. Das kannst du bei KI auch machen, aber wer soll Schülerinnen und Schülern dann sagen, okay, darfst du aber nicht machen, wenn es effizient, gut ist und man belohnt wird, wie man in unserem Schulsystem belohnt wird, nämlich eben mit den guten Ziffern. Und das wäre schade. Das heißt, aus meiner Sicht bedeutet schon seit längerem, aber bedeutet eben jede neue technische Veränderung auch, dass Lehrer und Lehrerinnen sich darauf auch einstellen.
Letzte Frage. Auch das außerschulische Lernen hat an Bedeutung gewonnen. Auch wir Erwachsene müssen uns verstärkt weiterbilden und lebenslang lernen. Aber lernen muss man eben auch lernen. Was kann hier getan werden? Was kann jeder für sich tun, um die Neugier und die Freude am Lernen zu bewahren? Wie können Unternehmen das Lernen fördern?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt, ja, sagen wir mal, drei Bereiche. Wenn man Lernen fördern möchte, das ist in Schule und Unternehmen, glaube ich, gleich, dann muss es dafür Möglichkeiten geben. Ja? Incentives, wenn man so möchte, die aber nicht zwangsläufig monetär sein müssen. Ja, also kleiner Exkurs, mit Belohnungen kann man Motivation auch sehr stark verhindern. Also im Grunde ist einer der Gründe, warum ich gegen Noten bin. Ich habe ja, mir wird dann manchmal vorgeworfen, ich würde irgendwie die Leistungsbereitschaft, da wird es mir nicht umgeredet, nee, das stimmt überhaupt nicht. Leistungsbereitschaft erwächst aus einer internen Motivation, die aber natürlich irgendwie auch geleistet werden muss. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ganz viel hat das mit Haltung zu tun. Ich weiß, es ist eine absolute Phrase, aber wir brauchen eine Veränderung der Fehlerkultur. Ich meine, wir Deutschen sowieso. Und Fehlerkultur heißt auch wirklich, dass es Möglichkeiten geben muss, indem ich ausprobiere und gleichzeitig aber auch die Fehler machen kann. Es braucht Möglichkeiten und Freiraum.
Man braucht Zeit.
Ne? Es braucht Möglichkeiten und Freiraum. Es braucht das Mindset. Mindset ist auch noch, da könnte ich jetzt lange drüber sprechen, aber dann will ich den Podcast sprengen. Also es braucht ein Growth Mindset. Fehlerkultur heißt einfach nur, dass man den Leuten, die im Unternehmen arbeiten, das eben auch zugestehen muss, sich da weiterzuentwickeln. Und das, was die Zeit angeht, ja, das stimmt, aber ich habe es ja gerade gesagt, ich glaube, Zeit fällt halt nicht vom Himmel. So, es ist immer eine Entscheidung. Und ich glaube, es ist auch eine schmerzliche Entscheidung, die man halt eben, die man eben fällen muss, wenn man es kann. Ja, als Mitarbeiter kannst du es nicht einfach sagen, kannst du nicht einfach sagen, Chef, also ich würde jetzt gerne mal so 3 Stunden lang, ja, Selbsterkundung, Yoga und Resilienz machen, weil ich glaube, dass das für alle zugutekommt. Sondern ich glaube, das sind Entscheidungen. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass. Und das hat ein bisschen was mit Schule auch zu tun, dass wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, mal ihre Expertise, ihre Talente und ihre eigenen Schwerpunkte einzubringen, man letzten Endes auch stark davon profitieren kann. Insofern glaube ich, dass die Entscheidung dafür für solche Formate, also es gibt ja verschiedenste Formate, die man auch machen kann, auch innerhalb von Unternehmen zum Beispiel, ja, Barcamp-Formate, dann siehst du auf einmal jemanden, der kommt, der sagt, also ich bin hier Experte in dem und dem, das wüsstest du vielleicht gar nicht, ja, weil der im Unternehmen eine ganz andere Funktion hat oder so. Ich glaube, dass solche Formate eben auch dazu führen können, dass man Leuten die Möglichkeit gibt zu lernen und dadurch eben als Organisation auch selber lernt. Ja, das ist ja sozusagen ist auch nichts Neues. Lernende Organisation als Phrase gibt es, glaube ich, schon seit 30, 40 Jahren. Aber das so im Hinterkopf zu haben, das ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig.
Sagt Bob Blume, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war's mal wieder. Gerne empfehle ich das Buch von Bob Blume, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Und 2 Bücher, die zeigen, wie Schule auch gehen kann, von Verena Friederike Hasel, die mit ihrer Familie in Neuseeland gelebt hat und in ihrem Buch erzählt, was wir von dort lernen können. Titel des Buches: Der tanzende Direktor, Lernen in der besten Schule der Welt. In ihrem Buch Das krisenfeste Kind, Lernen in der Welt von morgen, schreibt sie über Lernmethoden herausragender Schulen, die sie in Finnland und Deutschland besucht hat. Lesenswert. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auch über Kommentare und viele Sterne in der Podcast-App Ihres Vertrauens sowie über Kommentare und Likes auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.